Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Sonntag heute, der dritte Sonntag nach Trinitatis, hat unter Liturgen und Predigern einen Spitznamen, nämlich der verlorene Sonntag. Der Grund ist, dass die Lesungen zu diesem Sonntag aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums sind, indem es drei Gleichnisse, drei Bildgeschichten über das Verlieren und das Wiederfinden gibt, das sogenannte verlorene Kapitel. Jesus antwortete in diesem Kapitel in Lukas 15 auf Vorwürfe von denen, die sich für besonders gut und fromm hielten und meinten, Jesus müsste doch zuerst mit ihnen Zeit verbringen und nicht mit denen, die gesellschaftlich am Rande stehen und allgemein als schlechte Menschen galten. Wir haben vorhin schon das Gleichnis von dem Hirten gehört, dem ein Schaf von 100 verloren ging. Und das Gleichnis von der Frau, die eine von ihren 10 Silbermünzen verloren hat. Unser Predigtext heute ist nun das dritte Gleichnis aus Lukas 15. Jesus erzählte, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon vom Weiten den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Herr, durch deinen guten Heiligen Geist, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass dein Wort uns erreicht. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht haben ja einige von Ihnen und euch nach zwei, drei Sätzen gedacht, alles klar, kenne ich, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das habe ich schon oft gehört, das habe ich schon zu oft gehört, die Pointe kenne ich schon, ich kann jetzt in den gepflegten Kirchenschlaf übergehen. Zugegeben, der Text kommt oft vor, im kirchlichen Unterricht, auf Jugendfreizeiten, in evangelistischen Predigten, in Liedern, beliebtes Thema für christliche Musicals und so weiter. Ist dieser Text abgepredigt, wie es mal ein Freund und Kollege von mir formuliert hat? Ich muss sagen, ich liebe diesen Text. Ich liebe diesen Text, weil ich darin vorkomme, mehrfach, und vor allem, weil mich immer wieder die Figur des Vaters fasziniert. Eigentlich ist ja diese Bezeichnung verlorenes Kapitel für Lukas 15 falsch. Jesus erzählt zwar vom Verlieren und vom Verlorenen, aber mit dem Ziel der großen Freude über das Wiederfinden, das will er herausstellen. Und im ersten Gleichnis steht ja nicht im Mittelpunkt das verlorene Schaf, sondern der Hirte und seine Freude über das Finden des einen Schafes. Und ebenso geht es im zweiten Gleichnis nicht um die Silbermünze, sondern über die Freude der Frau, die nach viel Arbeit und Mühe diese Münze wiederfindet. Und so ist in unserem Text die zentrale Figur der Vater, der große Probleme mit seinen zwei Söhnen hat, der leidet unter der Ablehnung der beiden und der doch nicht aufhört, beide unendlich zu lieben. Was mich an diesem Text so fasziniert und warum ich ihn immer wieder so toll finde, das sind die offenen Arme des Vaters, von denen direkt und indirekt berichtet wird. Diese Arme umschließen den weggelaufenen, verdreckten, nach Schwein stinkenden jüngeren Sohn. Und diese Arme strecken sich dem zornigen, widerborstigen älteren Sohn entgegen. Und beides zu sehen, ist für mich sehr wichtig. Denn ohne Wissen um die offenen Arme des Vaters wäre mein Glaube wahrscheinlich schon längst am Ende. Und diese offenen, ausgestreckten Arme, das ist ein Zeichen für das offene und liebevolle Herz des Vaters. Und immer wieder trösten und locken mich die offenen Arme des Vaters, die offenen Arme Gottes. Gottes Arme sind offen. Das heißt, in diese Arme kann ich mich hineinwerfen, wenn ich am Ende bin. Wenn ich wieder mal ohne Gott meine Wege gegangen bin, wenn ich auf die Nase gefallen, mich verrannt habe, festgefahren habe, wenn ich aussichtslos bin. Und wenn ich dann erkenne, ich brauche Gott, ich schaffe es nicht allein, dann darf ich mich aufmachen und mich in die Arme Gottes flüchten, darin bergen, Zuflucht finden, Trost und bedingungslose Annahme. Wenn ich gehetzt bin von der zu vielen Arbeit, wenn ich ausgelaugt und innerlich leer bin, wenn mir der Boden unter den Füßen wegbricht, dann kann ich mich in die offenen Arme fallen lassen, hineinkuscheln und mich von wärmender Liebe durchfluten lassen. Gott wartet auf mich mit liebevollem Herzen und sehnsuchtsvollem Blick wie auf den Jüngeren. Und so wartet er auf jede und jeden von uns hier heute Morgen. Egal, wie weit wir von ihm weg sind, weggelaufen sind oder auch nicht. Wir können jederzeit zu Gott, dem Vater, zurückgehen. Seine Arme sind offen. Und alles, was an Ballast, an Schmutz und Dreck des Lebens an uns hängt, stört ihn nicht. Er kümmert sich darum, nimmt es uns ab, kleidet uns neu ein, gibt uns neue Lebensmöglichkeiten. Dieses Bild, wie der Vater dem Sohn entgegenläuft, mit offenen Armen den Sohn, der direkt aus dem Schweinestall kommt, umarmt und ihn küsst, dieses Bild gehört für mich zu den schönsten in der Bibel. Und es tut uns gewiss gut, immer wieder daran erinnert zu werden, nicht nur am sogenannten verlorenen Sonntag. Aber die Arme des Vaters umfassen nicht nur den sogenannten verlorenen Sohn, sondern die Arme des Vaters strecken sich auch dem entgegen, der sich nicht freuen kann oder nicht freuen will, der bei der großen Feier mit dem fantastischen Rindersenfbraten, gutem Wein und Bier draußen bleibt. Missmutig, neidisch, zornig. Warum erzählt Jesus eigentlich auch von diesem Sohn des Vaters? Wenn man den Anfang des Kapitels 15 noch im Hinterkopf hat, wird deutlich, Typen wie dieser ältere Sohn sind die eigentliche Zielgruppe aller drei Gleichnisse vom Verlieren und Wiederfinden. Warum? Weil sie sich eben nicht mitfreuen können oder wollen, dass der Vater so großherzig ist und den weggelaufenen Sohn, der das halbe Familienvermögen verprasst hat, der sein Leben in den Sand gesetzt hat, dass der Vater diesen Sohn mit so viel Liebe, Herzlichkeit und mit einer Riesenfete wieder aufnimmt. Wir können jetzt schnell und leicht über den älteren Sohn die Nase rümpfen und ihn verurteilen, beziehungsweise die Pharisäer und Schriftgelehrten, denen Jesus den Spiegel ja vorhält mit diesem Bild, das er von dem älteren Sohn zeichnet. Aber Vorsicht, liebe Schwestern und Brüder, auch uns wird hier von Jesus der Spiegel vorgehalten. Insbesondere denen, die schon lange dabei sind, die, wie wir so sagen, schon lange im Glauben stehen. Ich fühle mich zumindest immer wieder ertappt. Wir pflegen doch auch unsere Vorurteile, haben unsere Sympathien und Antipathien, mögen gewisse Menschen und andere weniger oder gar nicht. Auch wir gönnen anderen oft nicht, was ihnen widerfährt, das Ansehen, das sie genießen oder die Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Julius Schlieffen, einer der großen Bibelausleger des letzten Jahrhunderts, warnt, wir Leser der Bibel gehören zumeist in die Nähe des älteren Bruders. Was ist das Problem des älteren Bruders? Warum bleibt er draußen stehen, statt mitzufeiern? Warum ist er so sauer? Um es auf den Punkt zu bringen, er ist nicht nur verschwitzt und müde nach einem langen, harten Arbeitstag auf dem Feld, sondern er fühlt sich vor allem ungerecht behandelt. Beziehungsweise er empfindet es als ungerecht, dass so viel Aufhebens gemacht wird wegen diesem Versager, diesem Nichtsnutz. Und mal ehrlich, ist das nicht nachvollziehbar? Er ist nicht weggelaufen. Er hat nicht den Vater für tot erklärt und das Erbe eingefordert. Er hat nicht das Familienvermögen verprasst. Im Gegenteil, er ist immer treu und brav zu Hause geblieben, hat ganz normal seine Arbeit gemacht und so weiter. Und wieso feiert der Vater jetzt ein Fest? Wieso freut sich der Vater so unbändig über die Rückkehr des anderen? Ist das nicht wirklich ungerecht? Wird der Ältere nicht doch benachteiligt gegenüber dem Jüngeren? Wie gesagt, wir könnten leicht die Nase rümpfen über den älteren Sohn. Aber kennen wir nicht auch solche Gedanken? Wieso der? Wieso bekommt die das? Wo bleibe ich denn? Prüfen wir uns mal selbstkritisch, wie sehr uns diese Angst zu kurz zu kommen bestimmt. Unser Denken und oft auch unser Handeln. Wenn jemandem etwas Gutes widerfährt, Erfolg hat, können wir uns mitfreuen oder steigt heimlich Eifersucht, Neid in uns auf? Zumindest das Misstrauen, benachteiligt zu werden. Der Kölner sagt ja so gemeinhin, man muss auch gönne könne. Aber das, liebe Schwestern und Brüder, ist vermutlich eine der schwierigsten Dinge für alle Menschen, ohne Ausnahme. Die Angst, zu kurz zu kommen, ist eine unglaublich starke Triebfeder für unser Denken, Reden und Handeln. Wie viel üble Nachrede, wie viel Hass und Missgunst, wie viel Streit und Konkurrenzkampf ist daraus schon entstanden. Und nicht nur bei denen, die Hasskommentare gegen Flüchtlinge bei Facebook schreiben. Zu oft schon hat solche Missgunst, solche Eifersucht Gräben aufgerissen, auch zwischen Gemeinden und innerhalb von Gemeinden, zwischen Gruppen und zwischen Einzelnen auch. Misstrauen zerstört Gemeinschaft zwischen Menschen und auch zwischen Menschen und Gott. Das ist ja dieser Sündenfall, der in dieser Urgeschichte beschrieben wird, wo das Misstrauen, es würde etwas vorenthalten, man käme zu kurz, wie dieses Misstrauen sich wie eine Schlange ins Herz der Menschen einschleicht. Wie geht nun der Vater mit diesem Sohn um? Wie reagiert er auf diesen missmutigen, zornigen, bockigen Sohn? Er sagt nicht, dann soll er eben draußen bleiben. Ne? Wenn ich will, der hat schon, dann soll er bleiben, wo er ist. Nein, der Vater verlässt das Fest. Er verlässt das Fest um seines zweiten Problemkindes willen. Auch dieser Sohn ist ihm unglaublich wichtig. Auch ihn liebt der Vater und er überlässt ihn nicht einfach seinem Ärger. Der Vater möchte auch ihn in seine Arme nehmen. In Vers 28 lesen wir, da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Das griechische Wort, das Jesus gebraucht hat und das aramäische, was dahinter steckt, das gebraucht Jesus sonst, wenn er vom Wirken des Heiligen Geistes spricht. Parakaleo, trösten. In diesem Wort steckt unheimlich viel Zuwendung und Liebe drin. Da redete er ihm gut zu. Aber der ältere Sohn macht es dem Vater wirklich nicht leicht. Als der Vater auf ihn zugeht, mit ihm redet, bricht sein ganzer Frust, sein Misstrauen und sein Neid aus ihm heraus. Und er sagt dem Vater, so viele Jahre habe ich dir doch treu gedient und ich habe noch nicht mal einen Ziegenbock gekriegt. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Maskal für ihn schlachten. Was daran deutlich wird, ist, auch er ist ein verlorener Sohn. Er war zwar immer in der Nähe des Vaters, aber nur räumlich, lokal. Innerlich hat er sich weit vom Vater entfernt. Er glaubt dem Vater seine Liebe nicht mehr. Er misstraut dem Vater, mit seiner Angst benachteiligt zu werden, zu kurz zu kommen. Die Bibel hat für dieses Misstrauen, Gott seine Liebe nicht mehr zu glauben, für dieses Misstrauen, vom Gott benachteiligt zu werden, zu kurz zu kommen, ein Fachwort. Sünde. Das ist Sünde. Misstrauen gegen Gott. Und der ältere Sohn ist deshalb auch ein verlorener Sohn, weil er den Vater verloren hat aus seiner Lebensmitte. Er sieht nur noch sich selbst und hat den Vater und dessen Herzensanliegen aus dem Blick verloren. Und das Herzensanliegen des Vaters, das Herzensanliegen Gottes ist es, dass alle seine Kinder bei ihm sind, mit ihm leben und feiern. Dem älteren Sohn ist sozusagen die Perspektive verrutscht. Er sieht den anderen nicht mehr als Bruder, den der Vater ebenso liebt, sondern als Konkurrenten. Wo uns Gott aus dem Blick gerät, bekommen auch wir eine falsche Perspektive auf die anderen um uns herum. Anstatt zu sehen, zu entdecken und sich darüber zu freuen, wie großherzig der Vater, wie großherzig Gott ist, wie unendlich seine Liebe allen seinen Kindern gegenüber ist, machen sich Missgunst, Neid, Eifer und Selbstgerechtigkeit im Herzen breit und zerstören Gemeinschaft. Und dann sind da trotzdem die offenen Arme des Vaters, die sich auch dem entgegenstrecken, der über den anderen meckert, der sich ungerecht behandelt fühlt, der bockig, zornig und verschlossen dasteht. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Kind, wie viel Liebe schwingt in diesem Wort mit und wie viel Schmerz darüber, dass der Ältere so störrisch ist. Kind, überleg doch mal, du bist immer bei mir. Wir teilen Arbeit und Freude. Vergiss doch nicht all das Gute, das du hast, das ich dir täglich gebe. Meine Liebe, meine Zuwendung, mein Dasein, den Frieden in meiner Nähe. Es ist doch gut, wenn dein Leben nicht auch in Sackgassen geraten ist. Meinst du denn wirklich, die anderen seien glücklich, die ohne mich leben? Es ist doch nur gut für dich, wenn du nicht so miese Erfahrungen machst. Wenn du das tiefste Elend nicht selbst durchleben musst. Wenn es dir erspart bleibt, ohne Gott leben zu müssen, ohne Hoffnung und stattdessen mit stetigem, brennendem Hunger nach Leben, nach Liebe, nach Geborgenheit im Herzen. Sei froh über das, was du hast. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan, das singen wir gerne. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, daran erinnert uns der Wochenpsalm. Und dann sagt der Vater, jetzt freue ich mich über die Heimkehr, und du könntest das doch auch. Er ist doch dein Bruder, den ich genauso liebe wie dich. Willst du jetzt verloren gehen? Hast du vergessen, dass zum Christsein, zum Mit- und Für-Gott-Leben nicht nur Arbeit und Mühe, sondern auch Feiern und Fröhlichsein gehört? Freude über die unfassbare Liebe Gottes, die allen gilt? Liebe Schwestern und Brüder, das war schon schön, als meine Kinder noch kleiner waren. Wenn ich dann zum Beispiel nach Hause gekommen bin, meine Arme ausgebreitet habe und gerufen habe, wer kommt in meine Arme? Welche Freude, wenn dann die Knirpse angelaufen kamen und sich von mir in den Arm nehmen und knuddeln ließen. Welch ein schönes Gefühl, nicht nur für die Kinder, sondern zugegeben auch für den Vater. Und so malt uns Jesus in diesem Gleichnis Gott vor Augen als Vater, der seine Arme weit offen aufstreckt und der nicht aufhört zu rufen, wer kommt in meine Arme? Und dessen große Sehnsucht ist, dass seine Kinder zu ihm kommen. Egal ob von ganz weg, weit weg oder von ganz nah. Übrigens, Jesus hat diese Geschichte ja nicht zu Ende erzählt. Er ist ein sehr guter Dramaturg. Die Frage bleibt ja offen. Was wird mit dem älteren Sohn? Kommt er rein? Feiert er mit? Freut er sich mit? Oder bleibt er draußen stehen? Das ist ein offenes Ende und das ist auch gut so. Denn jede und jeder von uns lebt diese Geschichte zu Ende. So oder so. Wie entscheidest du dich heute, morgen, an anderen Tagen? Egal, ob du gerade in der Rolle des jüngeren oder älteren Sohnes bist, eins gilt für jede und jeden. Und Gott sei Dank auch für mich. Gottes offene Arme strecken sich uns immer wieder entgegen. Täglich steht er neu da und lockt und ruft, wer kommt in meine Arme? Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.